heutigen Festes liegt nicht nur darin, dass neben Jesus dann auch seine Mutter netterweise in den Himmel kommt, zu Gott sozusagen, bei Gott lebt, sondern die Bedeutung liegt darin, dass in diesem Schicksal Mariens, also in den Himmel aufgenommen zu werden, persönlich, als Person mit ihrer Geschichte, dafür steht der Leib und ihren Beziehungen, die sich auch über den Leib vermitteln, dass darin vorgebildet ist, dass dies auch unser Schicksal ist oder zumindest sein kann oder auf jeden Fall unsere Bestimmung ist. Das kann man zwar auch bei Jesus sehen, der auferstanden zur Rechten Gottes sitzt sozusagen, aber der hat anscheinend für uns Menschen das Problem, dass man sagt, naja, der war ja präexistenter Logos. Ich meine, das war Gott und dann hat er so einen Schwenk gemacht. Ist klar, dass der, ist klar. Aber Maria ist eine von uns. Und jetzt feiern wir heute, dass die das Individuum mit seiner Geschichte und seinen Beziehungen, dass dies bei Gott lebt. Das veranlasst mich zu drei Punkten, hoffentlich kurz zu sprechen. Erstens zu Gott, zweitens zu Menschen, drittens zu Maria. Warum? Weil wir oft oder die Vorstellung haben, also im Grunde hat der Mensch und Gott haben nichts miteinander zu tun. Das sind geradezu oder schon fast kontradiktorische Gegensätze. Es schließt sich fast aus gegenseitig. Und das ist meines Erachtens eine Vorstellung, die so nicht stimmt. Deswegen möchte ich dazu was sagen und zugleich wird deutlich, worum es geht und worin sozusagen das besteht, auch bei Maria, das besteht, worauf es ankommt, um sozusagen Teil Gottes zu werden, in der Welt Gottes zu leben. Also erstens Gott. Worüber ich jetzt spreche, ist im Grunde ein trinitarisches Gottesverständnis. Das unterscheidet sich von der Vorstellung, Gott ist irgendwie so ein Gott-Ding und dann gibt es noch das Schöpfungsding mit allem Möglichen und wir machen dann da unten irgendwie rum. Der sitzt da oben und guckt genau, machen kann er nichts. Aber er führt schon mal ziemlich Buch, wie wir das da unten. Und am Ende begegnen sich sozusagen die Dinger nochmal und dann wird abgerechnet. Das ist ja auch eine Vorstellung, die natürlich in der Bibel transportiert wird, aber der wir fast noch massiver im Koran permanent begegnen. Ja, also trinitarische Gottesvorstellung. Der Vater ist, da gibt es also den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Vater ist, ich kann jetzt davon natürlich nur in Bildern reden. Das ist ein Modell, ja, wie weit das in Wahrheit etwas mit der Wirklichkeit Gottes zu tun hat. Ich habe die Hoffnung, dass es da vielleicht was erhält, aber das ist es dann auch schon. Den Vater, ich stelle ich mir sozusagen als reine Quelle vor. Eine Quelle gibt, gibt, gibt. Eine Quelle ist Fülle. Da kommt halt was raus. Den Sohn stelle ich mir als reine Leere vor. Ja, als reine Leere. Da ist nichts. Das ist ein Gedanke, der sehr stark im Johannesevangelium immer wieder ausgeführt wird. Der Sohn kann von sich aus nichts tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Von daher komme ich auf dieses Wort da von der reinen Leere. Also reine Leere 3e. Ja, nichts. Da ist sozusagen, also die Quelle ist Fülle und der Sohn ist nichts. Das bedingt sich sozusagen gegenseitig. Eine Quelle, es könnte keine Quelle geben, wenn es nicht ein Flussbett gäbe, in das hinein oder ein Gefäß, in das hinein die Quelle sich ergießt. Wenn es das sowas einfach nicht gäbe, könnte die Quelle nichts geben. Übrigens, das ist auch beim Freisprechen, wie jetzt. Wenn ihr jetzt anfangen würdet, der eine rutscht so rum, der andere, also man spürt deutlich, es ist nur noch langweilig, dann könnte ich nicht mehr weiterreden. Es würde mich völlig blockieren. Also ich kann reden, weil ihr zuhört. Ich kann geben, weil ihr nehmt. Und so ist es in Gott. Also die Quelle kann es geben, den Vater, weil der Sohn sozusagen reines, leeres Gefäß ist, in das hinein die Fülle der Quelle sich ergießt. Die sind somit sozusagen auch einander zugewandt oder aufeinander angewiesen. Und de facto geben und empfangen beide. Der Vater gibt, eben weil er Quelle ist, alles, was er hat. Alles Sein, alle Herrlichkeit, alle Macht und so weiter. Alles, was er hat. Der Sohn gibt sein Interesse, seine Empfänglichkeit, bedingt durch seine Lehre eben. Wenn man voll ist, wenn man die Hände schon voll hat und den Bauch und alles voll, kann man halt nichts mehr nehmen. Also nehmen setzt eine gewisse Leere voraus. Empfangen setzt Leere voraus. Bedürftigkeit, Interesse. Das gibt der Sohn. Beide empfangen. Der Vater, die Quelle, empfängt die Hingabe des Sohnes, dessen Bereitschaft zu hören. Sein Gehorsam, wenn ihr so wollt. Der Sohn empfängt restlos alles, was der Vater gibt. Also Gott ist, wenn ihr so wollt, dieser Prozess von Geben und Empfangen in Zugewandtheit von Quelle und, wie soll ich sagen, Leere, habe ich gesagt, oder Eimer, oder ja. Dieser Prozess ist der dritte im Bunde, der Heilige Geist. Und wie der Vater Ignatius im Exerzitienbuch schon schreibt, Liebe besteht im Mitteilen. Der eine gibt, was er hat und was er ist, der andere nimmt's und genauso umgekehrt. Und darum ist dieser Prozess in Gott, der Heilige Geist, ist Liebe, weil es um Mitteilen geht. Der Vater gibt die Fülle, der Sohn gibt die Hingabe. Der Vater empfängt den Gehorsam, der Sohn nimmt die Fülle. Mitteilen, geben und empfangen, das ist Liebe. Jetzt gibt es in Gott sozusagen noch etwas Überschießendes. Ich habe es schon angedeutet. Der Sohn hat ja mal irgendwann die Fülle und kann nur weiter empfangen, wenn er die Fülle lässt und seinerseits mitteilt, also seinerseits zur Quelle wird. Das ist das, was wir, wenn wir davon reden, dass die dass Christus, der Sohn, der Schöpfer ist. Im Epheserbrief heißt es beispielsweise, durch ihn und in ihm und auf ihn hin ist alles geschaffen. Also Schöpfung ist sozusagen die Fülle Gottes, die durch den Sohn hindurchgeht und von ihm, ja, wie der Eimer, der volle, ausgeschüttet wird, damit der Eimer wieder nehmen kann. Also die Schöpfung ist sozusagen die durch den Sohn hindurchgegangene, ausgeschüttete Fülle, die die Quelle gibt, der Vater gibt. Das sind wir. Und natürlich die ganze himmlische Welt, bestehend aus den Thronen und Mächten und Gewalten und die Menschen und die Tiere und die Pflanzen und die Mineralien und alles, was es gibt. Das sind wir. Gott sozusagen, der Vater, hindurchgegangen durch den Sohn und vom Sohn weitergegeben. Darum ist der Knackpunkt der Schöpfungslehre ja nicht, dass das Gott-Ding mal irgendwann auf die Idee kam, ein Welt-Ding zu machen und dann lebt es halt, dann ist es da und macht vor sich hin, sondern dass Gott dauernd schafft. Ja? Die Fülle der Quelle wird vom Eimer dauernd ausgeschüttet. Und so bleiben wir im Dasein. Das ist der Punkt. Ja, jetzt kommt der Mensch. Also da ist schon ziemlich deutlich geworden bei dieser Vorstellung, dass da nicht ein Gottding und dann irgendwie da unten, sondern dass wir sozusagen Gott im Modus des durch den Sohn hindurchgegangen Seins sind. Und so steht es ja auch in der Bibel. Geschaffen nach dem Bild und Gleichnis des Schöpfers, wir wissen es inzwischen schon ein bisschen besser, des Sohnes. Von dem dann gesagt wird, von diesem Bild und Gleichnis, dass es sehr gut war. Psalm 8 zum Beispiel, du hast den Menschen nur wenig niedriger geschaffen, wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also die Vorstellung dieses völligen Gegensatzes, Gott alles, Mensch nix, das glaube ich, das stimmt schon von der Pike auf. Ja, also der Mensch, Abbild, Bild und Gleichnis des Schöpfers, das bedeutet, dann müsste er genauso wie der Sohn hingehaltene Lehre sein, Empfänglichkeit, empfangen vom Schöpfer und weitergeben, durch sich hindurchlassen, an sich heranlassen, das an sich heranlassen, durch sein Herz hindurchlassen und mitteilen, genauso, sozusagen wieder wegschütten. Das ist in der Kommunikation mit den anderen, in der Arbeit und so weiter. So ist es gedacht. Der Adam hatte aber eine abweichende Idee. Und zwar, also hingehaltene Lehre zu sein, das war ihm nicht genug. Er hat genommen. Er hat die Lücke, ich komme nochmal auf die Lücke von dieser Tage zu sprechen, die uns so zu schaffen macht, ja, die nur Gott füllen kann, da hat er zur Selbsthilfe gegriffen. Der eine Baum im Paradies, von allen konnte er essen, die Lücke, von dem nicht essen zu dürfen, das wollte er nicht ertragen. Und dann hat er genommen und damit sozusagen ein neues Programm angefangen, eine neue Kultur geschaffen. Nämlich, wo es heißt, Leute, gucken wir, was wir kriegen, nehmen wir mit, was wir kriegen, streben wir, gucken, dass wir so viel wie möglichst haben, Geld und Sachen und Ehre und Glanz und Kleider und. Lasst uns die Lücke vermeiden, wir nehmen uns. Das ist das Programm, das er angefangen hat. Und es hat sich mächtig verbreitet. Es ist nämlich das, woraus der Stoff dieser Welt gewirkt ist. Zudem übrigens, Klammer auf, auch das Gesetz gehört, das im Alten Testament eine Rolle spielt und mit dem Paulus ja abrechnet. Ich komme zu Punkt 3, Maria. Die findet sozusagen im Gefolge von Jesus zu dem ursprünglichen Programm zurück, das da lautet, hingehaltene Leere zu sein. Eben Lücke. Hingehaltene Lücke zu sein. Und das wird in allem, was die Evangelien von ihr beschreiben, kommt es zum Tragen. Also, dass sie Jungfrau ist, vor, nach und während Empfängnis und Geburt, wie das im Dogma heißt. Jungfrau. Eine Jungfrau ist die, die empfänglich ist, die sozusagen wartet, dass der Richtige kommt, den sie nimmt. Das ist Maria, Empfänglichkeit. Jemand, der wartet, bis der Richtige kommt, bis das richtige Wort kommt, und das lässt sie in sich hinein, wie eine Frau eben den Samen des Mannes in sich hineinlässt. Jungfräulichkeit. Als der Engel auftritt und ihr die Geburt verkündigt, dann sagt sie, was ist, wie geht es, wo ich doch keinen Mann habe? Dann sagt er, ja, der Geist Gottes wird dich überschatten. Und dann sagt sie diese unglaublichen Worte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das heißt, ich lasse mich darauf ein. Ich nehme. Also ich weiß nicht, ob die verstanden hat, wenn der Engel das so gesagt hat, wie der Lukas das hingeschrieben hat, ob das zu verstehen ist, Heiliger Geist wird dich überschatten und du wirst einen Sohn gebären ohne Mann. Aber Maria mit allen Ängsten, wie soll sie denn ein Kind zur Welt bringen, ohne Familie drumherum, ohne Mann? Maria lässt sich darauf ein. Sie nimmt. Dann gibt es diese andere Stelle, wo sie alles in ihrem Herzen bewegt, was da gesagt worden ist. Das ist es, an sich heranlassen. Dem einen Raum geben bei sich, aushalten dabei, im Herzen bewegen. Nicht sagen, ah ja, sehr interessant, wo gibt es die neuen Schuhe zu kaufen, so günstig? Das da sein lassen, verweilen dabei, in dem Bewegen, in dem Hin- und Herwenden, da tritt man in Beziehung zu dieser Wirklichkeit. Betrachtet die, erfährt die, erfahren, da muss man so drum rumgehen, mal hier gucken, mal dort, mal hinlangen, mal dahin, mal dorthin, des Morgens sehen, Mittags sehen, Abends sehen, in verschiedenem Licht, damit es zu einem Teil seiner selbst wird. Und sie steht unter dem Kreuz, das heißt, sie hält auch dort aus, sie hält auch dort stand, wo es schwierig ist, wo es nimmer angenehm, nimmer lustig ist, wo es richtig tief weh tut. Also Maria sozusagen erfüllt, was der Mensch ursprünglich hätte sein sollen und können, was seine Bestimmung ist, seine Bedürftigkeit, seinen Mangel, seine Lücke nicht zu schließen, sondern hinzuhalten und entsprechend zu nehmen und an sich heranzulassen, was kommt. Und durch sich hindurchzulassen und weiterzugeben. Was dabei geschieht, ist Transzendierung, ist sozusagen das Verlassen, das Übersteigen des Programms, das Adam in die Welt gebracht hat, hin in das Programm, ja, Programm, in diesen göttlichen Lebens- und Seinsfluss hinein, wie er ursprünglich gedacht war. Das verhält sich so bei Harry Potter, da gibt es doch dieses Gleis auf dem Bahnsteig, ich weiß nicht, 7,5 oder wie es heißt. Wie? Ach, danke. Und da muss man auf Gleis 8 und dann irgendwie durch eine Wand laufen und dann öffnet sich eine neue Welt. So ist es mit dem Transzendieren. Also das ist nicht eine Sonderwelt neben der, sondern da eröffnet sich eine neue Dimension. Es ist nicht das Perfektionieren unserer Welt, sondern eben auf ein neues Gleis kommen, neue Schöpfung werden. Das ist aus meiner Sicht der Hintergrund, wenn wir dieses Fest feiern, und zeigt, worum es geht, nämlich die eigene Bedürftigkeit zu erleben und sie nicht zu schließen, sondern sozusagen sie von Gott erfüllen zu lassen. Das drückt sich auch nochmal im Evangelium aus. Mit den Mächtigen und Hochmütigen, das sind die, die dafür stehen, für dieses adamitische Programm des Nehmens. Die haben die Mittel, die brauchen die Lücke nicht offen halten, die können sie füllen. Aber die kleine Maria, die nichts ist, die wird erhöht, weil sie in dieses ursprüngliche Programm, weil sie das leben kann. Und genauso die Niedrigen, die um ihre die ihrer Niedrigkeit gewahr sind und sie aushalten. Die werden erhöht. Die Hungernden werden mit Gaben beschenkt, die ihres Hungers, der Lücke, gewahr werden und dabei bleiben. Das ruft sozusagen die Leere des Eimers, des Gefäßes, ruft die Fülle der Gnade vom Himmel, wenn man so reden will. Andernfalls wird er verschlossen.